NDR Info. Echo des Tages.
GAU steht für den größten anzunehmenden Unfall. Das Schlimmste, das passieren kann. Das lässt sich nicht steigern. Wenn wir bei Tschernobyl trotzdem von einem Super-GAU sprechen, dann zeigt das, wie unvorstellbar die Katastrophe war. Gedenken zum 25. Jahrestag in der Ukraine und Berlin. Außerdem im Echo des Tages blinde Wut, Berliner U-Bahn-Gewalt und die politische Diskussion. Gütliche Einigung, die SPD-Basis ist sauer wegen Sarrazin. Grenzenlose Jobs, von der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Bushs Erbe, WikiLeaks-Dokumente über Guantanamo bringen Obama ins Bedrängnis. Das Recht der Gewehre, Syriens Polizeistaat gegen das Volk. Flüchtlingskrise, Sarkozy und Berlusconi beraten EU-Reisefreiheit und Gelsenkirchener Träume vor dem Spiel Schalke 04 gegen Manchester United. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Während in Japan der Kampf gegen die Reaktorkatastrophe von Fukushima in seine siebte Woche geht, gedenken die Menschen in Russland des Reaktorunglücks von Tschernobyl. Heute, vor 25 Jahren, ereignete sich in der Ukraine eine Katastrophe, die bis dahin als nahezu undenkbar galt. Der Super-GAU eines Atomkraftwerkes. Bis heute ist unklar, wie viele Menschenleben die Explosion und vor allem die Verstrahlung gekostet haben. Es können 10.000, aber auch 100.000 sein. Heide Rasche über die Gedenkfeiern in der Ukraine.
Im Rahmen der Gedenkfeier mit Blick auf den Unglücksreaktor verwies der ukrainische Präsident Janukowitsch noch einmal darauf, dass vor 25 Jahren Liquidatoren aus der Ukraine, aus Weißrussland und Russland im Einsatz waren. Heute konnte sich die ganze Welt davon überzeugen, dass solche Katastrophen keine Grenzen kennen. Ein bitteres Beispiel dafür ist Fukushima. Heute konnte sich die ganze Welt überzeugen, dass kein einziges Land allein gegen eine solche Katastrophe kämpfen kann. Deshalb, so Janukowitsch weiter, sei es umso wichtiger, dass sich auch heute die Welt gemeinsam um die Gefahrenbekämpfung kümmere und gemeinsam die Kosten für den geplanten und dringend erforderlichen Stahlsarkophag über dem Unglücksreaktor finanziere. Bereits vor einer Woche hatte eine internationale Geberkonferenz mehr als eine halbe Milliarde Euro Gelder für den Bau zugesichert. Nach Angaben von Janukowitsch reicht das noch nicht. Die Kosten für den Bau, der, so versprach der ukrainische Präsident, 2015 fertiggestellt sein soll, liegen derzeit bei rund 1,6 Milliarden Euro. Russlands Präsident Medvedev dankte in seiner Ansprache noch einmal allen Hilfskräften, auch wenn von ihnen nur wenige bei der offiziellen Gedenkfeier in Tschernobyl dabei waren. Die Folgen des Unglücks hätten viel schlimmer sein können. Sie waren ohnehin riesig. Hätte es die Arbeit der Liquidatoren, der Feuerwehrleute, der Rettungskräfte und Ärzte nicht gegeben, hätten diese Folgen auf die ganze Welt ausgestrahlt. Medvedev forderte weltweite Sicherheitsstandards für Atomreaktoren, um eine sicherere Entwicklung zu gewährleisten, und absolute Offenheit. Angesichts solcher Gefahren müssen wir ehrlich sein. Die Pflicht eines Staates besteht darin, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Man muss zugeben, dass der Staat sich nicht immer richtig verhalten hat. Damit sich solche Tragödien nicht wiederholen, müssen wir alle ehrlich sein. Wir müssen absolut genaue Informationen darüber geben, was geschieht. Eine Abkehr von der Atomenergie planen die drei am stärksten von der Tschernobyl-Katastrophe getroffenen Länder allerdings nicht. Weißrussland hat gerade einen Vertrag über den Bau eines Atommeilers unterschrieben. Die Ukraine plant bis 2030 noch 20 neue Atomkraftwerksblöcke zu bauen. Und auch Russland hat bereits angekündigt, weiter auf Kernkraft zu setzen. Die Ukrainer sehen es mit gemischten Gefühlen, so wie Sergej. Auch er hat in Tschernobyl als Liquidator gearbeitet. Obwohl ich jetzt dagegen bin, scheint es mir aber so, als zwinge uns der Fortschritt dazu. Ohne Atomenergie geht es nicht. Ungeachtet dessen, dass die Ereignisse in Japan ebenso wie die in Tschernobyl gezeigt haben, dass die Atomenergie sogar in geschickten Händen nicht ungefährlich ist, ich sehe keine Perspektive für eine Entwicklung ohne Atomkraft.
Viele im Westen hielten Tschernobyl damals für das Resultat sowjetischer Schlamperei. In Japan traf die Katastrophe ein Hochtechnologieland. Deshalb ist das Nachdenken in Deutschland über Atomkraft jetzt grundsätzlicher. Was in Japan geschieht, wissen wir. Aus der UdSSR drangen damals nur wenige Informationen. Das machte die Angst nicht kleiner, im Gegenteil. Und wer heute alt genug ist, um den 26. April 1986 bewusst erlebt zu haben, der wird sich erinnern an die Panik angesichts der drohenden radioaktiven Wolke, den Warnungen vor verstrahlten Pilzen und Wildfleisch, ja sogar vor dem Sand in den Spielkisten. Berliner Reaktionen auf 25 Jahre Tschernobyl von Peter Mücke.
In Berlin gedachten heute evangelische, katholische und russisch-orthodoxe Christen der Opfer von Tschernobyl. Und auch Wissenschaftler erinnerten bei einer Tagung im französischen Dom an die Atomkatastrophe vor 25 Jahren.
Tschernobyl war der Einschnitt in die ungebrochene Fortschrittsgläubigkeit der Menschheit. Und plötzlich hatte das Restrisiko einen Namen bekommen, schlagartig. Und die Folgen sind vor Ort für die Menschen immer noch sehr stark wahrnehmbar,
sagt der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz Wolfram König. Tschernobyl als europäische Herausforderung ist die Tagung überschrieben. Denn bis heute hat die Reaktorkatastrophe Auswirkungen in ganz Europa, auch in Deutschland.
Es ist insbesondere Wild, und hier sind die Wildschweine zu nennen, die sich immer noch anreichern in der Nahrungskette in einigen Teilen Deutschlands, gerade im Süden, im Bayerischen Wald. Das heißt, auch hier haben wir immer noch mit den Folgen von Tschernobyl ablesbar zu tun, aber das Risiko, wenn man ganz gewisse Ernährungsgewohnheiten einhält, hält sich für die gesundheitliche Frage sehr in Grenzen.
In Grenzen hielten sich auch die politischen Konsequenzen in Deutschland. Die Regierung Kohl setzte auch nach Tschernobyl weiter auf Atomkraft. Erst Rot-Grün wagte den Einstieg in den Ausstieg, den bekanntlich die schwarz-gelbe Regierung Merkel wieder aushebelte, bis Fukushima.
Und jetzt muss die Politik erreichen, dass wir bis zur Sommerpause Klarheit haben über Restlaufzeiten, über Ausstieg und natürlich auch über die erneuerbaren Energien, die an die Stelle von Kernkraft treten sollen.
Sagt Unionsfraktionsgeschäftsführer Altmaier. Eine rasante Wende in der Atompolitik der Regierung. Erst im Herbst hatten CDU, CSU und FDP die Laufzeiten der deutschen Atommeiler verlängert. Jetzt sollen dieselben Abgeordneten für den schnellen Ausstieg stimmen.
Es gibt, wie in der Bevölkerung insgesamt, auch bei uns eine große Vielzahl von Meinungen. Nur ich habe das sehr genau beobachtet, schon vor Ostern. Und mir ist deutlich geworden, dass die Mehrheit unserer eigenen Unionsanhänger, auch die Mehrheit unserer Abgeordneten, Ministerpräsidenten inzwischen klar für einen frühen Ausstieg aus der Kernenergie ist.
Auf einen Zeitpunkt will sich Altmaier noch nicht festlegen. Das gebiete der Respekt vor der sogenannten Ethikkommission, die Bundesregierung mit der Frage betraut hat. Grünen Urgestein Ströbele hat da schon genauere Vorstellungen.
Das wird vielleicht so um das Jahr 2017 sein. Keiner weiß es genau. Man muss sich jetzt auf den Weg machen. Man muss investieren. Man muss diesen Entschluss fassen und man muss ihn dann auch umsetzen. Da muss ein Gesetz gemacht werden und dann bin ich ganz optimistisch, dass es schneller geht.
Dann nämlich, wenn nach der nächsten Wahl 2013 vielleicht eine neue Bundesregierung zu entscheiden hat, möglicherweise mit Beteiligung der Grünen.
Zum Jahrestag von Tschernobyl nun auch der Kommentar im Echo des Tages von Christina Nagel.
Zum Jahrestag gab es viel Dank. Warme Worte und Blumen für die Lebenden, Kränze und Denkmäler für die Toten. Der ukrainische Präsident Janukowitsch betonte, dass es ohne die Liquidatoren noch viel schlimmer hätte kommen können. Denn sie waren es, die ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzten, um den brennenden Reaktor zu löschen, ihn zu ummanteln, den strahlenden Müll einzusammeln und wegzuschaffen. Leider können sich gerade die ukrainischen Liquidatoren von diesem Dank wenig kaufen. Genauso wenig wie von den kümmerlichen Renten und sozialen Vergünstigungen, die sie bekommen oder besser noch bekommen. Denn der Staat will auch hier sparen. 3 Euro pro Jahr für Medikamente, 10 Euro für Arztbesuche, 150 Euro Rente pro Monat, das will sich die Regierung in der Ukraine künftig nicht mehr leisten, auch wenn sie weiß, dass die Liquidatoren langsam wegsterben. Um im Jubiläumsjahr nicht auch noch derart bestraft zu werden, mussten die Liquidatoren im März auf die Straße gehen und lautstark für ihre im Gesetz verankerten Rechte demonstrieren. So viel zum Thema Wertschätzung ihrer heroischen Arbeit im Dienste der Weltgemeinschaft. Sie sind übrigens nicht die einzigen, die der Staat gern vergessen würde oder bereits vergisst. Bei fast allen staatlichen Tschernobyl-Programmen wurde längst der Rotstift angesetzt. Kontrollen für radioaktiv belastete Lebensmittel gibt es kaum noch. Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern, die in kontaminierten Gebieten leben, werden seltener. Ebenso die Sanatorienaufenthalte und Erholungsurlaube für Betroffene. Statistische Erhebungen wurden in weiten Teilen bereits eingestellt, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Die offizielle Botschaft in der Ukraine ist, 25 Jahre danach ist vieles besser geworden und die Atomkraft natürlich sicherer. Weshalb der ukrainische Präsident Janukowitsch auch weiter auf Atomstrom setzen will. Ausstiegsdiskussionen, das hatte er bereits im Vorfeld klargemacht, hält er für realitätsfremd. Realitätsfremd wirkte auf die Betroffenen etwas anderes. das, was sich vor dem Jahrestag in der Sperrzone rund um den havarierten Reaktor abspielte. Straßen wurden frisch geteert, Bürgersteigkanten und Leitplanken neu bemalt, Bäume gefällt. In der Kleinstadt Tschernobyl wurden sogar alte verfallene Häuser abgerissen, um Platz zu schaffen für einen neuen Park. Wie gesagt, in der Sperrzone, jener 30-Kilometer-Zone, die niemand ohne Erlaubnis und Begleitung betreten darf. Hunderte Arbeiter waren im Vorfeld des Jahrestages im Einsatz, durchaus auch länger, als sie eigentlich aufgrund der Strahlenbelastung durften. Aber wen kümmert das schon? Hauptsache, die Außenwirkung stimmt. Das war vor 25 Jahren so und daran hat sich bis heute nichts geändert. Da kann noch so viel und noch so betroffen über Wahrheit und Wertschätzung gesprochen werden.
Christina Nagel kommentierte. Wieder sind es die unscharfen Bilder einer Überwachungskamera, die das Land schockieren und Politiker härtere Strafen fordern lassen. Ein 18-jähriger Mann schlägt einen anderen auf einem U-Bahnhof zusammen, tritt voller rasender Wut mit voller Wucht immer wieder auf den Kopf des am Boden liegenden ein. Das Opfer ist schwer verletzt, der Täter hat sich gestellt und wurde vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Und damit beginnt wieder einmal eine politische Debatte über Konsequenzen. Warnschussarrest ist das Stichwort, diesmal aus Berlin, Ute Zill.
Der 29-Jährige hat das Krankenhaus verlassen. Zeitungsfotos zeigen einen Mann mit verletztem Gesicht und fassungslosem Blick. Es geht ihm längst nicht gut, sagt sein Opferbeistand Thomas Kemmer.
Er hat nach wie vor Schädelhirntrauma dritten Grades, motorische Störungen, leidet unter Vergesslichkeit, hat Konzentrationsschwächen. Und wie sich das Ganze psychisch weiterentwickelt wird, ist auch völlig offen.
In der Nacht zu Sonnabend war er auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße brutal zusammengeschlagen worden. Die Täter stellten sich einen Tag später, wurden vernommen und sind wieder auf freiem Fuß. Die Empörung darüber ist groß. Der 18-jährige Haupttäter erhielt Haftbefehl, wurde aber von der Untersuchungshaft verschont. Für den Berliner CDU-Chef Frank Henkel ist diese Entscheidung falsch.
Bei allem Respekt vor den Gerichten habe ich für diese Entscheidung überhaupt kein Verständnis, denn es hilft ja nichts, wenn immer nur aus der Perspektive des Täters argumentiert wird und nicht aus Sicht des Opfers. Das, finde ich, ist falsch verstandene Rücksichtnahme. Es sind genau solche Entscheidungen übrigens, die bei den Menschen als Kuscheljustiz ankommen und die das Vertrauen in die Gerechtigkeit untergraben.
Für den Richter sprach vieles dafür, den 18-Jährigen nicht in U-Haft zu nehmen. Er hat sich gestellt, ein umfassendes Geständnis abgelegt und seinen Komplizen belastet. Er wohnt bei seinen Eltern, geht noch zur Schule und hatte bisher nie Probleme mit der Polizei. Der 18-Jährige muss sich dreimal in der Woche bei der Polizei melden. Für Opferbeistand Thomas Kemmer ist dieser Umgang mit dem Angreifer unbegreiflich.
Das Ganze geht bereits damit los, dass die Staatsanwaltschaft sich nicht hat durchringen können, offensichtlich einen Haftbefehlsantrag zu stellen mit dem Inhalt versuchter Mord, sondern sie hatte nur den Antrag gestellt, versuchter Totschlag nach unserem Wissen. Und zusätzlich, wenn der Richter, das ist ja erstmal sein gutes Recht, in der ersten Instanz kann er mal so eine Entscheidung treffen, dann gehe ich als couragierter Staatsanwalt in die Beschwerde. Das hat die Staatsanwaltschaft auch nicht getan. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was mit Ostern zu tun hat, aber das geht natürlich nicht.
Jetzt will Kemmer selbst eine erweiterte Strafanzeige erstatten, wegen versuchten Mordes aus niederen Beweggründen. Wer nach einer brutalen Attacke neben seinem Opfer noch ein Tänzchen aufführe, Marke, jetzt ist er K.O., so Kemmer, der Handel mit einem menschenverachtenden Vernichtungswillen.
Thilo Sarrazin bleibt also Sozialdemokrat. Es gibt kein langwieriges Verfahren mit hässlichen Schlagzeilen. Man hat sich gütlich geeinigt. Deutschland schafft sich ab. Das Buch war der Stein des Anstoßes wegen seiner ausländerfeindlichen Tendenzen. Nun hat Sarrazin ein bisschen was davon zurückgenommen, relativiert, klargestellt, ein paar Missverständnisse ausgeräumt. Und die SPD hat dafür das Parteiausschlussverfahren fallen gelassen. Kluger Weg, meint Andrea Nahles, aber das sehen längst nicht alle Genossen so. Der Unmut über den Buchmillionär ist groß, vor allem beim Berliner Landesverband, der eine Sondersitzung zum Thema Sarrazin einberief. Aus Berlin, Anja Günther.
Im Internet haben schon fast 800 Menschen eine Petition zur Causa Sarrazin unterschrieben. Darin wird vor allem der Zickzackkurs der SPD kritisiert. Denn eigentlich sollte Sarrazin ja aus der Partei ausgeschlossen werden, doch an Gründonnerstag kam eben alles anders. Für die Entscheidung, dass Sarrazin in der SPD bleiben darf, entschuldigen sich die Verfasser der Petition. Unterschrieben hat auch Kenan Kolat, Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland und Vorsitzender des SPD-Arbeitskreises für Migration.
Natürlich sind wir verblüfft und entsetzt über diese Entscheidung. Einige der Mitglieder wollten austreten. Ich habe sie zunächst mal zurückgehalten, dass sie nicht zurücktreten und austreten aus der Partei.
Aus Sicht vieler SPD-Mitglieder hat Sarrazin nicht nur sozialdemokratische Grundwerte, sondern auch die Würde zahlreicher Menschen verletzt. Mit seinen Thesen zur Integration und vor allem mit seiner Äußerung über die speziellen Gene von Juden. Sascha Vogt, Vorsitzender der Jungsozialisten, äußerte in der ARD Unverständnis darüber, dass Sarrazin in der SPD bleiben darf.
Wenn man sich entscheidet, so ein Parteiordnungsverfahren einzuberufen, dass man das dann auch konsequent durchziehen muss und dass es bestimmte Grundwerte in der SPD gibt, wo dann nicht das zählt, was am Stammtisch geredet wird, sondern wo man bei seinen Grundsätzen bleiben muss und die dann bis zur letzten Instanz auch durchgehen müsste.
5 Stunden hatte die Schiedskommission an Gründonnerstag über einen Parteiausschluss Sarrazins beraten. Am Ende zogen die Bundes- und die Berliner Landes-SPD sowie 2 Kreisverbände, die alle den Ausschluss beantragt hatten, ihre Anträge zurück. Grundlage dafür war eine schriftliche Mitteilung Sarrazins. Darin erklärte der 66-Jährige, er habe weder Migranten diskriminieren noch sozialdemokratische Grundwerte verletzen wollen. Formal juristisch ist das Verfahren wohl in Ordnung gewesen, aber moralisch? Nein, meint der Gründer des Arbeitskreises jüdischer Sozialdemokraten Sergej Lagodinsky. Er hat als Folge der Sarrazin-Entscheidung seinen Austritt aus der SPD erklärt.
Zu unseren Grundsätzen gehört eben, dass wir intolerantes Verhalten, feindliches, menschenverachtendes Verhalten nicht akzeptieren und erst recht doch nicht in unseren eigenen Reihen.
Die Spitze der Bundespartei muss den Ärger geahnt und daher einkalkuliert haben. Offenbar setzen führende Sozialdemokraten darauf, dass die aufflammende Sarrazin-Debatte bald wieder von einem anderen Thema überlagert wird.
Aber das ist eine Täuschung. Die Sarrazin-Debatte geht weiter. Aus Berlin, Anja Günther. Freizügigkeit für europäische, osteuropäische Arbeitnehmer. Das heißt, dass Polen, Tschechen und andere leichter in Deutschland einen Job annehmen können. Gilt ab dem 1. Mai nächste Woche also. Auf der einen Seite gibt es da Ängste, dass Osteuropäer die Löhne auf breiter Front drücken könnten. Auf der anderen Seite Hoffnung, weil die deutsche Industrie gut ausgebildete Arbeitnehmer braucht. Das Institut der deutschen Wirtschaft gab dazu heute in Berlin eine Pressekonferenz. Arne Meyer war dort.
Deutschland und Österreich sind die letzten Staaten in der EU, die am kommenden Sonntag ihren Arbeitsmarkt für Erwerbstätige aus den baltischen Staaten sowie Polen, Tschechien, Slowenien, die Slowakei und Ungarn öffnen. Ein guter Schritt zur richtigen Zeit, meint Michael Hütter, Direktor des IW.
Wir sind der Meinung, dass das, was sich am 1. Mai in der Neuregelung für Deutschland ergibt, eine Chance liegt angesichts der gesamtwirtschaftlichen Dynamik, angesichts der strukturellen Entwicklung am Arbeitsmarkt.
Denn Deutschland gehen jetzt schon, aber auch in den nächsten Jahren die Fachkräfte aus. Da können Erwerbstätige aus Osteuropa helfen, das Problem einzudämmen. Außerdem wird unsere Gesellschaft immer älter, junge Leute fehlen, vor allem in einem ganz bestimmten Bereich, wie Hans-Peter Klöss vom IW Köln klarmachte.
Definitiv ist, dass Deutschland ein Arbeitskräftemangelproblem im Pflegebereich hat und auch in vor- und nachgelagerten Bereichen. Und dass wir aus dem heimischen Potenzial, wir nicht erkennen können, wie dieser steigende Bedarf an Arbeitskräften anders bedient und befriedigt werden könnte, als über die Öffnung von Grenzen für jene, die zu uns kommen.
Die Wirtschaftsforscher untermauern ihre Annahme, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit eher Chancen als Risiken bietet, mit weiteren Zahlen und Fakten. Beispiel Großbritannien. Das Land hat seinen Arbeitsmarkt bereits vor 7 Jahren für osteuropäische Jobsuchende geöffnet. Die Folge, so Michael Hüter:
Die Zuwanderer waren überdurchschnittlich gut qualifiziert, übten aber nur einfache Tätigkeiten aus. Also auch hier ist es nicht so, dass sie durch die Zuwanderung nach Großbritannien ein Tätigkeitsprofil in ihrer ursprünglichen Qualifikation gewinnen konnten, sondern eher in entsprechend geringer definierten Bereichen.
Darüber hinaus haben sich nach der Öffnung zwar viele Zuwanderer aus Osteuropa auf den Weg gemacht nach Großbritannien, inzwischen gehen die Zahlen aber wieder deutlich zurück. Trotzdem ist der deutsche Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus Polen, Ungarn und Co. attraktiv. Darauf hat heute auch das Statistische Bundesamt hingewiesen. Allerdings schränkt IW-Chef Hüter ein. Zwar geht er davon aus, dass bis 2020 wohl etwa 1,2 Millionen Zuwanderer aus Osteuropa nach Deutschland kommen wollen, aber
in 10 Jahren von 1991 bis 2000 wanderten per Saldo 3,3 Millionen Menschen nach Deutschland zu. Solche Zahlen haben den Arbeitsmarkt nicht ernsthaft geschadet.
Hinzu kommt, zwar haben viele Osteuropäer nach Angaben einer EU-weiten Umfrage angegeben, dass sie Pläne haben, ihr Land irgendwann verlassen zu wollen, aber nicht jeder setzt diese Pläne auch in die Tat um. Außerdem will längst nicht jeder von ihnen nach Deutschland, so Hüter.
Arne Meyer berichtete aus Berlin. Eine Schande für Amerika, so sehen viele das Gefangenenlager Guantanamo. Denn zu einem Rechtsstaat passt diese Art Internierung von Terrorverdächtigen kaum. US-Präsident Barack Obama hatte versprochen, das Lager zu schließen. Eingehalten hat er es bisher nicht. Und deshalb sind die neuesten WikiLeaks-Enthüllungen über unschuldig eingesperrte Häftlinge brisant für den Präsidenten. Es ist längst nicht mehr Bushs Internierungslager, sondern Obamas Guantanamo. Aus Washington, Silke Hasselmann.
Nachdem sich New York Times-Reporter Scott Shane in wochenlanger Kleinarbeit durch die Persönlichkeitsprofile gewühlt hatte, kam er zu dem Schluss, das war ein extrem schwieriger Prozess.
This was an extremely difficult process. Whether you think
die Analysten sollten herausfinden, wer diese Leute waren, und es stellte sich als unglaublich kompliziert heraus. Sogar den korrekten Namen und die Identität festzustellen, konnte eine sehr lästige Routineangelegenheit sein, bei der es zu Fehlern gekommen ist. Es konnte sich ja niemand ausweisen. Einige waren Analphabeten. Wie schreibt man deren Namen richtig? Es war auch sehr schwierig zu unterscheiden zwischen einem armen Bauern, der erklärte, er sei ein armer Bauer, und einem Al-Qaida-Funktionär, der sich zu einem armen Bauern erklärte.
The difference between a poor farmer who said he was a poor farmer and an Al-Qaida operative who said he was a poor farmer.
Niemand ist überrascht, dass sich Analysten geirrt haben. Doch erschrocken sind viele Amerikaner über das Ausmaß, in dem die Analysten ihre Annahmen eher auf Spekulationen denn auf Beweise stützten, und darüber, wie sehr diese Annahmen die Entscheidungen der Bush-Regierung über die Zukunft der Gefangenen beeinflussten. Und zwar in beide Richtungen. Denn einige wurden mit einer guten Prognose freigelassen, nur um sich kurz darauf dem gewalttätigen Dschihad anzuschließen. Andere, wie der Bremer Murat Kurnas, wurden als hochriskant eingestuft, haben sich aber seit ihrer Freilassung völlig friedlich verhalten.
One of the striking things about this collection is it shows that a lot of these risk assessments, a lot of what they knew about these detainees was coming from other detainees.
Auffällig ist, dass die meisten Risikobewertungen eines Gefangenen von anderen Mitgefangenen kamen. Das ist einerseits nicht überraschend, denn natürlich wurden sie übereinander ausgefragt. Andererseits ist das gefährlich. Einer zeigte sich zum Beispiel sehr empfänglich dafür, im Tausch mit bestimmten Privilegien auszusagen. Und bekanntlich hatten Vernehmer auch Sonderverpflegung durch McDonald's für jene ausgelobt, die kooperieren würden. Das US-Verteidigungsministerium bestätigt, dass 14% der Entlassenen inzwischen terroristisch aktiv geworden sind. In Afghanistan, im Jemen, in Pakistan. Doch was man den Dokumenten nicht entnehmen kann, wie viele sind wirklich rückfällig geworden?
Das Volk begehrt auf in den Ländern Nordafrikas. In Tunis und Ägypten haben sie ihre ewigen Präsidenten aus den Palästen gejagt. In Libyen tobt ein blutiger Bürgerkrieg. In Syrien lässt Machthaber Assad ebenfalls auf sein Volk schießen. Aber so verzweifelt und gewaltsam sich Gaddafi und Co. gegen den Aufstand stemmen mögen, ihre Tage sind gezählt. Die bange Frage ist bloß, wie viele Menschenleben ihr Weg in den Untergang noch kosten wird. Über die Lage in Syrien, Ulrich Leithold.
Mehr Truppen, mehr Panzer, mehr Scharfschützen. Das ist das Rezept von Präsident Assad für die Hochburg des syrischen Aufstands Dara. Die Stadt nahe der jordanischen Grenze ist weiter von der Außenwelt abgeriegelt. Panzer und Straßensperren blockieren die Zufahrten. Heckenschützen im staatlichen Auftrag liegen auf Dächern, berichten Einwohner von Dara, die telefonisch nach außen durchkamen. Wasser und Strom seien seit gestern früh abgeschaltet, heißt es in solchen Gesprächen. Dass die Übergriffe des Regimes selbst vor Gotteshäusern nicht Halt machen, berichtete der Imam der Al-Omari-Moschee, dem arabischen Sender Al Jazeera. Bei uns gibt es keine bewaffneten Banden. Wir sind Bürger einer Stadt, wo jeder jeden kennt. Als sie in unsere Moschee eindrangen, haben sie hier Waffen deponiert. Und später haben sie gesagt, die gehören den Demonstranten. Das ist eine ihrer Lügen. Ausländische Elemente schüren das Chaos in Syrien. Das ist die Sprachregelung der Staatsmacht seit Beginn der Proteste Mitte März. Für Daras Bewohner heißt das, sie müssen mit der Behauptung leben, sie selbst hätten die Armee gerufen zur Terrorbekämpfung.
Seit gestern ist auch die nahe Grenze nach Jordanien dicht. Taleb Ibrahim, ein regimetreuer Kommentator, verbreitet die offizielle Begründung. Bewaffnete sie ganz sonst aus Jordanien ein. Durch die Grenzschließung wird Dara wieder sicherer. Daran müssen doch beide Länder interessiert sein. Immerhin bleibt Dara noch ein Kontakt zur Außenwelt. Seine Bewohner können im jordanischen Handynetz telefonieren. Dass sowas in Syrien nicht ungefährlich ist, bekam ein bekannter Dissident zu spüren. Er wurde verhaftet und einem Militärgericht überstellt. Sein Vergehen? Besitz eines Satellitentelefons, mit dem er Al Jazeera ein Interview gegeben hatte. Auch in anderen Städten Syriens geht die Staatsmacht militärisch gegen die Bevölkerung vor. Weil oft jede Kommunikation unterbunden ist, gibt es keinen Überblick über die Gesamtlage. Obwohl Ausländer, mit Ausnahme von Journalisten, bislang in Syrien keiner Gefahr ausgesetzt sind, beordern die USA einen Teil ihres Botschaftspersonals zurück. Die Philippinen fordern ihre 17.000 Staatsbürger, meist Hausangestellte, zur Ausreise auf. Das Auswärtige Amt rät dringend von Syrienreisen ab. Den geschätzten 2000 Deutschen in Syrien wird geraten, das Land zu verlassen, solange es noch Flüge gibt.
Sie kamen in Booten übers Mittelmeer, flohen vor Armut und Perspektivlosigkeit und landeten in Italien. 23 tunesische Flüchtlinge sorgen für Zoff in der Europäischen Union. Weil Italien sagt, das ist nicht nur unser Problem und den Flüchtlingen Sondervisa ausstellt, mit denen sie nach Frankreich reisen können. Das wiederum findet Paris überhaupt nicht gut. Präsident Sarkozy ist deshalb heute nach Rom gereist, um mit seinem Kollegen über die Flüchtlingsfrage zu sprechen. Auch das Schengen-Abkommen über Reisefreiheit in Europa ist dabei kein Tabu, sagte Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi.
Wir haben über Schengen gesprochen. Niemand will Schengen abschaffen. Aber wir beide glauben, dass angesichts der besonderen Umstände der Vertrag verändert werden muss. In dieser Frage wollen wir zusammenarbeiten. Doch wie eine solche Schengen-Reform aussehen soll, das blieb auch auf Nachfrage unklar, auch bei Nicolas Sarkozy.
Wir wollen Schengen vivre.
Wir wollen, dass Schengen überlebt. Und damit Schengen überlebt, muss Schengen reformiert werden. Wir wollten mit dem Euro eine gemeinsame Währung und wir haben die Wirtschaftspolitik Europas reformiert. Wir wollen nun dasselbe für Schengen. Das konkrete Problem an der italienisch-französischen Grenze ist damit aber noch nicht gelöst. In der ligurischen Stadt Ventimiglia kommen immer noch viele Flüchtlinge, vor allem aus Tunesien, an, die sich aus Süditalien bis dorthin durchgeschlagen haben und die nun versuchen, über die Grenze zu kommen. Die französischen Behörden geben sich aber nicht mit der befristeten Aufenthaltsgenehmigung zufrieden, die Italien ihnen ausgestellt hat und die eigentlich zur Weiterreise im gesamten Schengen-Raum berechtigt. Frankreich fordert zusätzlich den Nachweis, dass die Flüchtlinge auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können und hatte zeitweilig sogar den Bahnverkehr über die Grenze gestoppt. Unklar, wie das weitergehen soll. Und so blieb es in der Flüchtlingsfrage bei diesem Gipfel nur bei einem gemeinsamen, wenig konkreten Appell, den Silvio Berlusconi formulierte. Die südeuropäischen Länder dürfen nicht allein gelassen werden, wenn es massenhafte Immigration gibt. Es muss da eine absolute Solidarität aller 27 EU-Länder geben. Und die fordern wir gemeinsam ein. Die Flüchtlingsfrage war aber nicht das einzige Thema dieses Gipfels. Zwischen Italien und Frankreich hatte es auch Verstimmungen gegeben, weil französische Unternehmen in großem Stil in Italien expandieren. Der römische Schmuckhersteller Bulgari ist schon von einem französischen Konzern übernommen. Beim Lebensmittelriesen Parmalat steht das offenbar unmittelbar bevor. Beide Politiker versuchten, den Ball flach zu halten. Berlusconi, indem er sich für eine freie Wirtschaft aussprach, und Sarkozy mit der Vision von italienisch-französischen Joint Ventures. Am wenigsten Diskussionsbedarf gab es hinsichtlich der Brennpunkte in der arabischen Welt. Die syrische Regierung forderten beide gemeinsam auf, endlich die Reformen umzusetzen, die versprochen worden sind. Und in Libyen sieht man sich ohnehin Seite an Seite im Kampf gegen das Gaddafi-Regime. Auch wenn Berlusconi mit Libyens Diktator Gaddafi vor etwas mehr als 9 Monaten gerade erst den Freundschaftsvertrag zwischen Italien und eben diesem Regime gefeiert hat.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Rom. Zum Schluss der Sport im Echo des Tages. Schalke 04 und Manchester United. Zwei ungleiche Gegner. Aber in Gelsenkirchen hat man noch Träume. Kirsten Hermes blickt voraus.
Außenseiter. Leichtgewicht.
Die große Unbekannte. Diese Beinamen haben sich die Schalker selbst gegeben vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester United. In dieser Rolle hatte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in den vergangenen Begegnungen immer wohlgefühlt.
Wir sind sicher die Mannschaft, die in diesen beiden Spielen weit weniger zu verlieren hat als Manchester. Und genau aus dieser Position heraus wollen wir auch dieses Spiel ganz seriös angehen, aber auch ein Stück weit genießen.
Gegen Inter Mailand hatte Schalke mit 5:2 und 2:1 im Viertelfinale gewonnen. Manchester wird es den Königsblauen aber sicher schwerer machen als der Titelverteidiger. United hat in dieser Champions-League-Saison erst 3 Gegentore kassiert. Auswärts noch keins. Innenverteidiger Christoph Metzelder kennt ManUs Stärken.
Das ist eine Mannschaft, die selber aus einer sehr, sehr guten Grundordnung spielt, sehr diszipliniert spielt, die selber, glaube ich, auch sehr wenig zulässt. Und wenn wir das auch hinkriegen in unserem Spiel, dann werden es zwei ganz, ganz enge Spiele.
United-Trainer Sir Alex Ferguson wirkte vor dem Hinspiel gegen Schalke sehr selbstbewusst. Die englische Meisterschaft ist bereits fast perfekt. Fast alle seine Spieler seien in einer sehr guten Verfassung. Besonders Stürmer Wayne Rooney befinde sich in Topform. Ob Schalkes Innenverteidiger Benedikt Höwedes nach seiner Bauchmuskelzerrung spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.
Das war's im Echo des Tages. Sie können die Sendung natürlich auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und schönen Abend. Mein Name ist Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.